بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، ich danke Allah einmal mehr, dass wir uns hier versammeln dürfen. Das ist eine von den großen Ni'am von Allah Ta'ala, von den großen Gnaden, die wir tagtäglich von Allah genießen. Und Allah ist derjenige, der sagt im Koran an zwei Stellen: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Und wenn du die Gnaden Allahs zählen würdest, dann könntest du sie niemals alle zählen, könntest du sie niemals alle aufzählen. Und eine der ganz großen Ni'am ist die, in der wir uns gerade befinden, nämlich die Ni'ma des Ilm. Ni'matul Ilmi wa tafaqquhi fid din. Die Gabe von Allah, den Ilm, das heißt das Wissen über den Din, aufzunehmen. Und deswegen danke ich Allah umso mehr dafür, dass wir diesen Ilm, inshallah, jetzt in dieser Sitzung und inshallah auch in folgenden Sitzungen aufnehmen dürfen. Und ich bitte Allah, dass er uns dazu verhilft, richtig zu verstehen und uns nützliches Wissen gibt, und dass er uns dazu verhilft, dieses Wissen auch in Taten umzusetzen. Allahumma amin. Der Ilm, das Wissen, insbesondere über den Din, ist eine sehr große Ni'ma. Und dies sehen wir zum Beispiel an dem Hadith, welchen Bukhari überliefert, vom Propheten sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Er sagt in seinem Sahih-Werk, im Kitabul Ilm, also im Buch des Wissens, und das ist das dritte Buch im Sahihul Bukhari. Das erste Buch ist Kitabu Bad'il Wahli, das heißt das Buch über den Beginn der Offenbarung zum Propheten sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Das zweite Buch ist Kitabul Iman, das Buch des Iman, und das dritte Buch ist Kitabul Ilm, das Buch des Wissens. Und dies deutet natürlich auch schon auf den Wert des Wissens in diesem Din hin. Und so begann er mit Kitabu Bad'il Wahi, das Buch über den Beginn der Offenbarung. Was wollte er damit sagen und warum hatte er den Beginn der Offenbarung und die Geschichte und die Überlieferung dieser Ahadith vor Kitabul Iman gestellt, wo doch der Iman das Wichtigste ist in diesem Din? Denn mit diesem Iman ist im Endeffekt entschieden, ob jemand sozusagen von der Strafe Allahs davonkommen kann, Yawm al-Qiyamah, und ins Jannah kommen kann, was ja unser Begehr ist. Und ob Allah nun zufrieden mit dem Abd, also mit dem Diener ist oder nicht, das hängt von seinem Iman ab. Al-Imam al-Bukhari, die Gelehrten sagen, dass er dieses Buch vorangestellt hat, den Kitab al-Iman, um zu zeigen, dass selbst der Iman und die gesamte Hidayah, die gesamte Rechtleitung, dass man sie nur bekommen kann über den Weg, über den der Prophet sallallahu alaihi wa sallam seine Rechtleitung und die Rechtleitung für die Menschheit erhalten hat. Und dies durch Wahi, also durch die Offenbarung, durch die Eingabe von Allah. Allah hat ihm diesen Ilm, dieses Wissen, diesen Iman eingegeben. Das Wissen selbst über den Iman. Al-Bukhari, rahmatullahi alayhi, will damit zeigen, dass selbst der Iman Und dieser Ilm, der erforderlich ist, dass selbst all diese Dinge nur zu bekommen sind über die sozusagen Überlieferungskette bis zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam und durch den Wahi, den er von Allah bekommen hat. Und dann sehen wir sofort nach Kitabul Iman, noch vor Kitabul Wudu, noch vor Kitabul Salah, das heißt noch vor der Tahara, vor der Reinheit und vor dem Wudu und vor dem Gebet, vor diesen Dingen erwähnt Al-Bukhari noch ein anderes Buch und bringt ein anderes Buch und dieses Kitabul Ilm, das Buch des Wissens. Und das allein deutet schon auf die Wertigkeit des Wissens in diesem Din hin. Und so sagt, so überliefert Al-Bukhari einen Hadith in diesem Kitabul Ilm, er sagt, Babun, das heißt Kapitel, also Al-Bukhari hat sein Buch, das hat das Sahih-Werk in verschiedene Bücher eingeteilt und jedes Buch in verschiedene Kapitel. Die Kapitel haben eine Überschrift, diese Überschrift nennen die Gelehrten Tarjama. At-Tarjamatu. Und die Tarjama, also sie nannten das Tarjama, im Gegensatz zu uns heute, wir würden so etwas Unwan nennen. Das heißt die Überschrift. Die Gelehrten nannten das damals nicht Unwan, sondern Tarjama. In der Tarjama hat Al-Bukhari, rahmatullahi alayhi, die Angewohnheit, meistens einige Ayat aus dem Koran zu bringen, die sozusagen jetzt erklären, worum es sich handelt in diesem Kapitel. Und dann kommen die Hadithe, die eben diese Ayat erklären oder auslegen oder weiter erläutern eben. So auch in diesem Kapitel sagt Al-Bukhari, Babun, man yuridillahu bihi khayran yufaqihhu fid din. Kapitel darüber, für wen Allah etwas Gutes will, dem gibt er Wissen und Verständnis im Din. Man yuridillahu bihi khayran yufaqihhu fid din. Und dann sagt er nun, jetzt fängt er an, den Hadith zu überliefern, der genau denselben Wortlaut hat. An Muawiyah an Nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qal. Das heißt, von Muawiyah wird der Hadith vom Propheten sallallahu alayhi wa alihi wa sallam überliefert, dass er sagte, Man yuridillahu bihi khayran yufaqihhu fid din. Das heißt, für wen Allah etwas Gutes will, dem gibt er Wissen und Verständnis im Din. Und deswegen danke ich Allah dafür, dass er uns teilhaben lässt an dieser großen Ni'ma, an dieser großen Gnade. Der Ilm ist, wie ich euch schon oft gesagt habe, eigentlich die wertvollste Ware, wenn ihr so wollt, oder das wertvollste Gut, das du in der Dunya, im Diesseits, von Allah bekommen kannst. Und der Ilm ist natürlich auch Rizq. Das ist Rizq von Allah. Das heißt, Allah gibt den Rizq, wem er will, und verwehrt ihn, wem er will. Und nimmt ihn, von wem er will. Wie bei jeder anderen Form des Rizq, ist es notwendig, dass wir Allah darum bitten, wenn wir den Ilm haben wollen. Wie man den Ilm bekommt, und wie die Vorgehensweise ist, und welche Regeln man zu befolgen hat, das sind Dinge, die man sozusagen in eigenen Vorträgen behandeln muss. Darüber kann man sehr viel reden. Und der Fadl des Ilm, das heißt der Vorzug des Ilm und die Vorzüglichkeit und sein Wert im Din, dies ist ebenfalls ein Thema, das man sehr, sehr ausführlich behandeln kann. Und wir bitten Allah darum, dass wir das in Zukunft machen können. So finden wir allein schon im Koran etliche Verse, etliche Ayat, die über diese Angelegenheit sprechen und in denen Allah den Ilm sehr lobt und natürlich auch der Prophet sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in seiner Sunna. Und ebenfalls die Gelehrten natürlich, die sich Tag ein, Tag aus mit diesem Ilm beschäftigen. Man kann sagen, der Ilm ist nur. Der Ilm ist sozusagen Licht. Und der Ilm ist im Grunde das, mit dem Allah die Menschen يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. Er führt sie heraus und bringt sie heraus von den Finsternissen, von den verschiedenen Finsternissen. Weil die Finsternis hat viele verschiedene Gesichter. Und die Finsternis hat viele verschiedene Formen. Während An-Nur, das Licht, nur eines ist und das ist das Licht der Wahrheit. Und deswegen sagt Allah oft im Koran مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. Allah führt die Menschen, also die Mu'mini, aus den Finsternissen heraus, wenn wir diesen Plural hier verwenden können, im Deutschen, zum Licht. Also von den vielen verschiedenen Finsternissen zu dem einen Licht. Von den vielen verschiedenen Formen des Batil, des Falschen und der Irre und der Lüge zu dem einen Licht, zu der einen Wahrheit, dem einen Haq. Wieso, wenn der Haq immer nur einer ist? Und dies ist der Ilm. Der Ilm ist Licht. Wir haben darüber ausführlich gesprochen, dass der Ilm eines von zwei essentiellen Dingen darstellt. Und zwar das Erstere. Und wir sagten, dass im Grunde das ganze Universum, die ganze Dunya, dreht sich um zwei Dinge. Ilmun wa amalun. Ilmun wa amal. Also Wissen und die Umsetzung dieses Wissens in Taten. Und deswegen sagt zum Beispiel Al-Imam al-Shafi'i, rahmatullahi alayh, der sehr viele Gedichte machte, also, und insbesondere natürlich auch über den Ilm, über das Wissen, sagte in einem Gedicht, Shakautu ila waki'in su'a hifzi, fa'arshadani ila tarkil ma'asi, wa'akhbarani bi'anna al-ilma nurun, وَنُورُ اللَّهِ لَا يُهْدَى لِعَاصِي. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى sagt, ich beschwerte mich bei Waqi', das ist Waqi' ibn al-Jarrah, einer der Schuyuch, einer der Lehrer von Imam al-Shafi'i. Er sagt, ich habe mich bei ihm beklagt über mein schlechtes Auswendiglernen, über mein schlechtes Vermögen auswendig zu lernen. Also wir haben schon erlebt, dass Imam al-Shafi'i in einigen Nächten die Muwatta von Imam Malik auswendig gelernt hat. Also, das ist etwas, was ein bisschen verwundert. Al-Imam al-Shafi'i sagt, also ich habe mich bei Waqi' beklagt über meinen schlechten Hifz. Shakautu ila Waqi' in su'a hifzi fa'arshadani ila tarkil ma'asi. Da hat er mich geführt und rechtgeleitet zum Verlassen der Sünden. Da hat er mir sozusagen gezeigt, dass ich die Sünden unterlassen muss. Fa'arshadani ila tarkil ma'asi. Und er setzte mich davon in Kenntnis, oder erklärte mir, dass der Ilm Nur ist. Also Licht. Dass das Wissen Licht ist. Und das Licht von Allah wird keinem Sünder geschenkt. Das Licht von Allah wird keinem Sünder geschenkt. Und ebenfalls, als Al-Imam al-Shafi'i, rahmatullahi alayhi, zu seinem Lehrer kam, nachdem er die Muwatta auswendig gelernt hat, also Imam Malik, er kam zu Imam Malik und hat die Muwatta bereits auswendig gelernt. Da sagte ihm im Verlauf des Gesprächs, Al-Imam Malik, rahmatullahi alayhi, sagte zu ihm, er solle die Muwatta lernen. Und er sagte, ich habe sie bereits gelernt. Und da hat er gesagt, lies. Und er fing an zu lesen und sagte, ich las sie ihm, also in einiger Zeit, in einer kurzen Zeitspanne, war ich fertig mit der Muwatta. Also habe sie ihm vorgelesen, an zahri qalbin. Yani, aus dem Hifz, das heißt auswendig, kannte sie auswendig. Und Imam Malik sah natürlich sein großes Potenzial von Imam al-Shafi'i und sagte zu ihm, wahrlich, ich habe gesehen, dass Allah قَدْ أَلْقَى عَلَىٰ قَلْبِكَ نُورًا. Yani, Allah hat auf dein Herz Nur gegeben. Er hat sozusagen Nur in dein Herz geworfen. فَلَا تُطْفِئْهُ بِظُلْمَةِ الْمَعْصِيَةِ. Also lösche dieses Licht nicht aus mit der Finsternis der Ma'asiyah, der Sünde, also dem Ungehorsam gegenüber Allah. Und das ist eine sehr wichtige Sache. Wer den Ilm von Allah will, der muss sich auch entsprechend verhalten. Das ist Rizq. Und das ist nicht irgendein Rizq. Wer den Ilm von Allah will, diese wertvolle Ware, so muss er auch eine Gegenleistung bringen. Den Ilm wird Allah nur geben, jemandem, der sich von den Sünden fernhält. So haben die Gelehrten gesagt. Und daran sehen wir wieder, dass er gesagt hat, die Finsternis löscht dieses Licht aus, die Finsternis der Ma'asiyah, die Finsternis der Sünden. Und deswegen, yani, bitte ich Allah, dass er uns verhilft, yani, dass wir uns von diesen Sünden, von den kleinen und großen, von allen fernhalten, inshallah. Und ich bitte Allah, dass wir aus dieser Sitzung herausgehen und er uns dazu verhilft, damit er uns inshallah diese wertvolle Sache gibt und diesen wertvollen Rizq, nämlich den Ilm. So wie der Shafi'i gesagt hat, der Ilm ist Nur. Und deswegen sagte ebenfalls Al-Shafi'i in einem Gedicht, dieses soll von Ali ibn Abi Talib radiallahu ta'ala anhu kommen ursprünglich, also eine Reihe von Gedichten von Al-Shafi'i, man sagte sie ursprünglich von Ali ibn Abi Talib, die überliefert wurden, sie finden sich heute im Diwan von Al-Shafi'i, also in der Gedichtsammlung von Al-Shafi'i, rahmatullahi alayhi. Und er sagt eben, Ali ibn Abi Talib, Allahu a'lam, sagt, inna min ibadillahi unasan futana, طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. Also in diesem Gedicht, ein sehr, sehr schönes Gedicht, und wenn wir annehmen, dass es von Ali ibn Abi Talib kommt, Ali ibn Abi Talib radiallahu ta'ala anhu war einer der ganz großen Leute der Sprache, der arabischen Sprache. Und hier hat er viel Hikma. Auch der Prophet sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hat in einem Hadith gesagt, yani inna min al-shi'ri la hikma. Das heißt, wahrlich, es gibt vom Shi'r, das heißt vom Gedicht, da gibt es Hikma darin, sozusagen. Gibt es Weisheit darin. Und wenn wir sehen, was Al-Shafi'i zum Beispiel an Weisheit in die Gedichtverse gepackt hat, und auch an Ali ibn Abi Talib und die anderen Gelehrten, dann verwundert einen das oft. Sagte hier, inna min ibadillahi unasan futana. Wahrlich, von den Dienern Allahs sind intelligente, also sozusagen wache Leute. Unasan futana. Talaqu dunya wa khafu al-fitana. Sie haben sich von der Dunya sozusagen geschieden. Wa khafu al-fitana. Und sie haben die Fitan gefürchtet. Ja, das ist die Fitna, das heißt die Zwiespalte zwischen den Muslimen und die Verheißungen und die schweren Prüfungen und alles, was das Üble, das zwischen den Muslimen vorfällt, das der Shaitan sozusagen in die Umma wirft, das haben sie gefürchtet und sich eben davor ferngehalten. Nazaru fiha falamma alimu. Das heißt, sie haben sozusagen in die Dunya geblickt. Ja, sie haben in die Dunya geblickt, nazaru fiha falamma, und als sie auf einmal erkannten, falamma alimu, annaha laysat bihayyin watana, dass sie für einen Lebenden sich als Heimstätte nicht eignen. Das heißt, dort kann man nicht leben, in der Dunya. Als sie das erkannten, ja'aluha lujjatan wa attakhadhu, da haben sie die Dunya zu einem Meer gemacht, zu einem gewaltigen, tiefen Meer. Ja'aluha lujjatan wa attakhadhu, und nahmen salih al-a'mali fiha sufuna, und nahmen sich die guten Taten zu Schiffen. Das heißt, sie nahmen sich die guten Taten zu Schiffen, mit Amalus Salihat, diese guten Taten verwendet sie als Schiffe, um durch das Meer der Dunya, sozusagen, um es zu durchqueren, um in die Akhira zu kommen. Weil man in diesem Meer nicht leben kann. Nur Meer, nur Wasser. Ja, so viel Hikma, in diesem wenigen Gedichtversen. Jazakumullahu kulla khayrun, wa rahimahumullahu jami'an, al-ulama, die Lehrten. Dies erklärt uns die Stellung des Ilm. Wie gesagt, dies ist nur eine oberflächliche Sicht dieser Dinge, nur, und eine Einführung. Wenn wir dies genau behandeln wollten, dann müssten wir natürlich die Ayat aus dem Koran, die Hadithe bringen, und inshallah werden wir diese Zukunft einmal machen können. Dieser Ilm, den kann man nur bekommen, wie ich schon gesagt habe, nach gewissen Regeln. Wenn man nach gewissen Regeln spielt. Desto mehr man diese Regeln einhält, desto mehr bekommt man auch den Ilm. Desto mehr bekommt man auch den Ilm. Al-Imam Shafi'i hat über diese Tatsache sehr viel geredet, und man könnte eigentlich fast einen eigenen Dars oder mehrere Durus nur über seine Gedichte, über den Ilm bringen. So hat er oft erklärt, wie man diesen Ilm nun holt, wie man ihn bekommt. Dieser Ilm ist im Endeffekt das, was dich von der Zulumat zum Nur bringt. Dieser Ilm ist das, was dich vom Batil zum Haq bringt. Was dich von der Lüge, vom Falschen zur Wahrheit bringt. Und die Wahrheit ist, dass ein Mensch nur unterscheiden kann zwischen all den verschiedenen Wegen. Wir wissen, es gibt viele Wege des Shaitan. Aber es gibt nur einen Weg von Allah, und das ist As-Siratul Mustaqim. Der eine geradlinige Weg. Und die anderen, die Subul vom Shaitan, sind viele. Wie kann der Mensch zwischen all diesen Dingen unterscheiden? Wie? Nur mit dem Ilm. Nur mit dem Ilm. Es gibt keine andere Möglichkeit für ihn. Dieser Rill ist aber ein Meer. Ein grenzenloses Meer. Der Rill hat kein Ende. Wer glaubt, dass er den ganzen Rill bekommen kann, der hat sich getäuscht. Und es kann sein, dass der Shaitan dem einen oder anderen diese Idee irgendwie einpflanzt. Dass er vielleicht gerne ein großer Gelehrter werden kann, der dann einfach die Sache begriffen hat. Aber dies ist keine Wahrheit, sondern die Wahrheit ist vielmehr, dass der Rill ein grenzenloses Meer ist und dass kein Mensch den gesamten Rill aufnehmen kann. Kein Mensch kann den gesamten Rill aufnehmen. Es ist zu viel. Es ist endlos. Niemand kennt den ganzen Rill. Niemand kann den ganzen Rill erfassen. La ahad illa al-wahid al-ahad. Das heißt, kein einziger, außer der eine und einzige, außer Allah. Und so verstehen wir, wenn wir die Fülle des Wissens sehen, und dann verstehen wir, dass Allah der Einzige ist, der dieses ganze Wissen umfasst, das Kleine und das Große, vom kleinsten Atom bis zur größten Galaxie, dann wird uns klar, dass Allah allwissend ist. Und dann wird uns klar, was das heißt. Und deswegen sagt Allah im Koran, in der gewaltigsten Ayah des Koran, und sie ist die gewaltigste Ayah im Koran, so wie diesen Hadith, im Hadith erwähnt wird, Sahih Hadith. Das ist die 255. Ayah von Surah Al-Baqarah. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznih. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. إلى آخر الآية. Bis zum Ende der Ayah. Diese Ayah, wieso ist diese Ayah so gewaltig? Weil Allah in dieser Ayah beschreibt, begann mit Allahu la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum, mit dem Tawhid. Und dann, dass Allah hayy ist. Das heißt, immer lebendig, stirbt nicht. Hayyun la yamut, stirbt nicht. Qayyum, Qayyum us-samawati wal-ard, er hält das Universum aufrecht. Da wird in dieser Ayah sozusagen der Tawhid und die gewaltigen Eigenschaften von Allah und seine Einzigartigkeit und seine Allmacht erklärt und dann ebenfalls sein Wissen. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Das heißt, er weiß alles von ihnen sozusagen. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. Und sie erfassen nichts sozusagen, sie erfassen gar nichts von seinem Wissen. Ja, sie können nichts von seinem Wissen erfassen. لَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ, شَيْءٍ, das ist hier Nakira im Arabischen, das heißt, ist unbestimmt. هَذَا يَدُلُّ يُفِيدُ الْعُمُومِ, das deutet auf den Umum hin, das deutet auf die Allgemeinheit hin. لَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ, لَا شَيْءٍ, nichts, gar nichts. An dieser Stelle heißt es gar nichts. Nichts Kleines, nichts Großes, nichts Mittleres, nichts von dieser Art und nichts von dieser Art, nichts. Wir können gar nichts wissen. Illa bima sha. Außer das, was er will. Das heißt, du bekommst nur das an Wissen, was Allah dir gibt. Du weißt nur das, was Allah will. Und das ist fast gar nichts. Wir Menschen bekommen vom Hill, können wir fast gar nichts bekommen. Denn vom Umfang her ist es verschwindend, es ist null, es ist nichts. Gar nichts. Deswegen sagt wiederum Al-Shafi'i, rahmatullahi alayhi, sagt, fasst diese Hikma, diese Weisheit wieder in ein Gedicht und sagt, لَنْ يَنَالَ الْعِلْمَ جَمِيعًا أَحَدُ لَا وَلَوْ حَاوَلَهُ أَلْفَ سَنَةٍ إِنَّمَا الْعِلْمُ عَمِيقٌ بَحْرُهُ فَخُذُوا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ أَحْسَنَهُ. لَنْ يَنَالَ الْعِلْمَ جَمِيعًا أَحَدُ. Niemals wird ein Mensch alleine, also oder ein einziger alleine, das gesamte Wissen erfassen. لَنْ يَنَالَ الْعِلْمَ جَمِيعًا أَحَدُ. لَا, nein, niemals. وَلَوْ حَاوَلَهُ أَلْفَ سَنَةٍ, und wenn er es 1000 Jahre versucht. إِنَّمَا الْعِلْمُ عَمِيقٌ بَحْرُهُ. Das heißt, der Ilm ist nichts anderes als ein gewaltiges, tiefes Meer sozusagen. فَخُذُوا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ أَحْسَنَةً, so nehmt von jeder Sache das Beste. فَخُذُوا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ أَحْسَنَةً, So nehmt von jeder Sache das Beste, wählt von jeder Sache das Beste aus. Und da sind einige sehr wichtige Hikam drin, einige sehr wichtige Weisheiten in diesem Gedicht von Schafi'i. Das erste, den Helm kann niemals einer alleine komplett erlangen. Es ist ein endloses Meer, ein sehr tiefes Meer. Und es darf sich dies auch niemand zum Ziel machen und muss wissen, dass er niemals den ganzen Helm bekommen kann. Das heißt, dass er verpflichtet ist, langsam, Schei'an für Schei'an, und sich insbesondere auf etwas zu spezialisieren von diesem Helm. Er muss sich festlegen für eine gewisse Sache. Zweitens, selbst in dem Festgelegten und in seiner Spezialisierung muss er genau sehen, was er davon sich aneignet und was nicht. Weil er nie alles bekommen kann. Und dann geht es weiter. Schafi'i sagte, da du nicht alles bekommen kannst von ihm, da du nicht das ganze Wissen bekommen kannst, so wähle von ihm das Beste aus. Wähle von ihm, yani nimm immer das Beste. Was ist das Beste? Das, was für dich am wertvollsten ist. Was für dich am nützlichsten ist. Fakhudhu min kulli shay'in ahsan. Nimm von jeder Sache das Beste und begnüge dich damit. Sonst wirst du nie weiterkommen. Und das sagt Schafi'i noch in einem anderen Gedicht. Er sagt, Ya achi lan tanala al-ilma illa bi sittatin, sa'unabbika an tafsiliha bi bayani, zaka'in wa hirsin wa ijtihadin wa bulghatin, wa suhbati ustazin wa tuli zamanin. Ya achi, o mein Bruder, lan tanala al-ilma illa bi sittatin. Du wirst den Ilm niemals erlangen, außer mit sechs Dingen. Dann erwähnt er diese sechs Dinge, und dann sagt er, eines davon ist al-bulgha. Bulra. Und die Gelehrten erklären das damit, sie sagen, das ist sozusagen genau das, was du brauchst. Nicht mehr und nicht weniger. Du willst jetzt Sprache lernen. Arabische Sprache. Wieso? Weil die arabische Sprache ist der Schlüssel zu den ganzen Wissenschaften. Die arabische Sprache ist der Schlüssel zu allen Wissenschaften des Dien. Zum Verständnis des Koran. Zum Verständnis der Sunna. Wenn du die arabische Sprache lernen willst, um sie zu verwenden für diesen Zweck, dann nimm nur so viel von ihr, wie du wirklich brauchst dafür. Aber übertreibe nicht. Denn du kannst dich dein ganzes Leben mit der arabischen Sprache beschäftigen. Und wenn du 20 Stunden am Tag lernst, du kannst dich dein ganzes Leben mit der arabischen Sprache beschäftigen und du wirst kein Ende nehmen. Und du wirst kein Ende sehen, niemals. Und deswegen muss jeder Mensch wissen, in welcher Zeit er ist. Ist es wirklich an der Zeit, dass wir solche großen Sprachgelehrten brauchen? Oder ist schon viel früher möglich, für jemanden die wichtigsten Dinge für ihn zu verstehen? Wenn er dann über dieses Ziel hinausschießt und sich zu viel damit beschäftigt, dann hat er die Bulra nicht erreicht. Er hat sozusagen mehr genommen, als was er wirklich braucht. Al-Shafi'i sagt dir, nimm von allem das Beste und nimm so viel, wie du davon brauchst. Das ist das Beste. Du musst das Maß kennen. Aber nimm nicht zu wenig. Wenn du zu wenig nimmst, dann wird dir das Wissen fehlen und du wirst Fehler an anderen Stellen machen. Und das ist von der Hikma. Das ist von der Weisheit. Und Allah sagt, يُؤْتِ الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. Er gibt die Hikma, wem er will, die Weisheit. Und wem die Hikma gegeben wurde, dem wurde خَيْرٌ كَثِيرٌ gegeben. Das heißt, dem wurde sehr, sehr viel Gutes gegeben. Wir bitten Allah, dass er uns diese Weisheit und den Fiqh im Dien gibt. Das heißt, dieses Verständnis im Dien. Allahumma amin. Und damit wird klar, wir müssen sehr genau auswählen, was wir von diesem Helm nehmen. Was nehmen wir davon? Schafi'i erwähnt das noch in einem anderen Gedicht, das ebenfalls zeigt eigentlich, dass man niemals den gesamten Helm bekommen kann. Und dass selbst diese Gelehrten der Ansicht waren, dass sie selbst nicht sehr viel Helm haben. Und Schafi'i beschreibt hier in einem Gedicht, dass desto mehr Helm er bekam, desto mehr sah er eigentlich, wie weniger Ilm wir haben. Er sagt, كُلَّمَا أَدَّبَنِ الدَّهْرُ أَرَانِي نَقْصَ عِلْمِي أَرَانِي نَقْصَ عَقْلِي وَإِذَا مَزْدَدْتُ عِلْمًا زَادَنِي عِلْمًا بِجَهْلِي. كُلَّمَا أَدَّبَنِ الدَّهْرُ. Das heißt, jedes Mal, wenn mich die Zeit sozusagen gelehrt hat oder erzogen hat, das heißt, wenn mir die Zeit meine Schranken aufgezeigt hat, wenn mir die Zeit wieder gezeigt hat, einen Dämpfer verpasst hat, sozusagen, wie man im Deutschen sagt. Jedes Mal, wenn mich die Zeit erzogen hat, kullama addabani dahru arani naqsa aqli, hat sie mir die Minderwertigkeit meines eigenen Verstandes gezeigt. Das sagt Al-Shafi'i. Das heißt, wie gering mein eigener Verstand ist. Wa idha mazdadtu ilman, zadani ilman bijahli. Und immer wenn ich ein bisschen sozusagen, wenn mein Helm ein bisschen größer geworden ist und zugenommen hat, dann hat mich das Ganze nur vermehrt an der Einsicht, wie wenig Wissen ich eigentlich habe. Das heißt, es hat mir nur gezeigt, wie wenig Wissen ich eigentlich habe. Und jeder Talibul Ilm, der ernsthaft lernt, der weiß genau, dass eine Zeit kommt, immer wenn er eine Seite von einem Buch gelesen hat, eine neue Seite, dann tun sich für ihn Berge von Wissen auf, von denen er nicht mal wusste, dass es sie überhaupt gibt. Es ist so, wie wenn neue Gebirge entdeckt werden. Früher waren die im Dunkeln und dann fällt auf einmal Licht drauf. Und dann weiß der Mensch, ich habe eine Seite gelesen, das hat mir gezeigt, dass ich diese 1000 Seiten nicht kenne. Und so geht das immer weiter und immer weiter. Das heißt, selbst ein Aschafiri meint, dass ihm das meiste von dem Ilm eigentlich entgeht. Und damit begreifen wir, dass unser Ilm im Vergleich zum Ilm von Allah gar nichts ist. Und dass nur Allah den wahren Ilm hat. Dies bezieht sich nicht nur auf den Ilm im Din, yani sowohl, also auch der Ilm in anderen Ulum, in anderen Wissenschaften und in anderen Wissensgebieten, ist für uns nicht zu erschließen. Es wird nie ein Ende nehmen. Die Menschen sind eigenartig. Yani insbesondere wundere ich mich über die Kuffar, wobei sie oft sehr viel Wissen ansammeln, verhältnismäßig viel, über diese Wissensgebiete in den Wissenschaften und so weiter. Aber sie glauben, wenn sie ein kleines Stück Wissen bekommen haben, das im Vergleich zum Wissen von Allah nicht mal wie die Nadel in einem riesigen Meer ist, dann glauben sie, dass sie selbst vielleicht Götter geworden sind. Iyadan billah. Und dass sie selbst anbetungswürdig sind. Und so glauben sie, und manche von ihnen sagen dies ganz offen. Und es ist verwunderlich, dass gerade viele Wissenschaftler auch, ja nee, bei ihnen zu dieser fehlerhaften Einsicht kommen, zu diesem Kufr, ja, zu diesem Kufr. Und auch der Ilm, der über die Dunya, über die verschiedenen Wissenschaften, ist endlos. Man kann ihn nie erfassen. Und ich sagte euch schon einmal, allein das Beispiel einer Fliege, oder nur das Bein von einer Fliege, nur das Bein von einer Fliege, oder nur eine Ameise, wenn jemand dies erforschen würde, dann könnte er endlos daran forschen. Wie es sich bewegt, wie es aufgebaut ist, durch welche Moleküle, warum, wie sind die Muskeln, sind da Muskeln drinnen, was sind das, wie ist der zusammengesetzt, wie gibt das Gehirn oder das Nervenzentrum die Informationen bis zum Bein und so weiter. Das sind wirklich Fragen, mit denen sich Forscher beschäftigen. Ein Mensch könnte sich nur mit Ameisen beschäftigen. Und ihr werdet lachen, aber das gibt es tatsächlich. Ich habe in einer Dokumentation gesehen, dass es Leute gibt, da gibt es einen Menschen, dort haben sie einen Mann gezeigt, der sich seit 60 Jahren mit dem Erforschen von Ameisen beschäftigt. Seit 60 Jahren. Ein ganzes Leben. Und wie viele Leute gibt es, die ihr ganzes Leben lang eine Gruppe von Elefanten, nur eine Gruppe von Elefanten erforscht haben. Und andere Leute, die Affen erforscht haben, Schimpansen. Diese Geschichten sind bekannt. Menschen investieren ihr ganzes Leben, um zu wissen, wie 5 Schimpansen interagieren, wie sie miteinander umgehen. Und genauso die Ameisen. Diese Leute, wie viele Ameisenarten wird es geben? Ich sagte euch damals, es wird vielleicht 100, vielleicht 1000, vielleicht 10.000 Ameisenarten geben auf der Welt. Diese Ameisen, die sind eine Supermacht, sozusagen eine unentdeckte oder nicht ganz deutliche. Weil sie haben den gesamten Planeten bevölkert. Und sie sind überall. Und Allah erwähnt sogar die Namla im Koran. Und darüber, yani allein über diese eine Ayah kann ich ein paar Stunden reden. Aber in Surat al-Naml, in der Surah der Naml, der Ameisen. Deswegen dieser Ilm, der nimmt keine Grenzen. Es könnte sich ein Mensch nur mit einer Ameisenart endlos beschäftigen. Man sagt, es gibt, wenn man im Amazonas, da haben sie mal ungefähr geschätzt, es haben einige Forscher gesagt, dass im Amazonas auf einem einzigen Baum ein paar tausend Tierarten leben. Ein paar tausend Tierarten. Also, wenn ich mich nicht täusche, dann sind da sogar Zahlen von 10.000 oder mehr Tierarten auf einem einzigen Baum geschätzt worden. Im Amazonas, auf einem einzigen Baum. Und genauso ist es mit einem Quadratmeter in der Erde und so weiter. Die Forscher sagen sogar, dass viele Tierarten aussterben, bevor sie überhaupt entdeckt werden. Ja, nicht etliche, nicht einige, sondern hunderte, tausende sterben aus, ehe sie je ein Mensch zu Gesicht bekommen. Und das zeigt uns natürlich, dass dieser Ilm ebenfalls unendlich ist. Ja, und dass den nie jemand bekommen kann. wie kann jemand den Engel erfassen? Und das ist etwas, worüber Allah zeigt eigentlich, wie gering der Mensch ist. Ja, wie geringfügig und wie minderwertig eigentlich der Mensch ist. Und dass sein Wissen völlig minderwertig ist. Und wer ein bisschen Vernunft hat, der versteht es. Ich habe einmal eine Dokumentation gesehen, die ganze Dokumentation drehte sich nur um eine Sache. Die Geschichte eines Sandkorns. Die Geschichte eines Sandkorns. Sie haben dann nachvollzogen, wie das Sandkorn eine Reise über die ganze Welt unternimmt. Von den Dünen, und diese Düne wandert, bis sie den Sand ins Meer trägt. Im Meer wird der Sand dann transportiert, in einem Strom wird dieser Sand dann transportiert im Meer. Dort wird er dort an dem Strand abgelagert. Dort wird er wieder durch den Wind transportiert über die halbe Welt und dann von dem Wind und dann von dem Wind und dann kommt er in einen Orkan und so weiter. Bis er schließlich wieder dort bei dieser Düne hin. Das ist nur die Geschichte. Aber noch nicht die Zusammensetzung vom Sandkorn. Das heißt, die Zusammensetzung ist eine eigene Wissenschaft. Und in Wirklichkeit ist das allein schon bei einem Atom. Wenn wir uns nur ein Atom, wie viele Forscher gibt es, die sich nur mit den Atomen beschäftigen? Wie lange hat es gebraucht? Wie viele tausende Jahre hat es gebraucht, bis die Menschen überhaupt begriffen haben, dass es sowas wie Atome gibt? Wer hat bis dahin gewusst? Kein Mensch hat gewusst, dass es Atome gibt. Keine Gelehrten des Islam, keine Gelehrten der Europäer, niemand. Niemand wusste, dass es Atome gibt. Atom. Dann kamen sie langsam drauf. Der erste, der darauf kam, war Niels Bohr. Von diesen Forschern, der das Bohrsche Atommodell entwarf. Dann nach dem Bohrschen Atommodell stellten sie sich die Frage, weil sie drauf kamen, dass im Spektrum keine scharfen Linien sind. Dann sagten sie, das müssen elliptische Bahnen sein. Das war Sommerfeld, der das entdeckt hat. Das ist das Bohr-Sommerfeldsche Modell. Dann kamen sie drauf, dass es eigentlich gar nicht stimmt alles, sondern dann gab es jemanden, der Heisenberg hieß und einen Menschen, der Schrödinger hieß. Die kamen dann mit der Idee, dass das eigentlich errechnet werden muss und dass das Orbitale sind. Dass es irgendwelche Wolken sind von Wahrscheinlichkeiten, das sind die Elektronen. Und bis heute weiß kein Mensch in Wirklichkeit, was das ist. Aber diese Leute, die rühmen sich. Ja, wie lange hat es gedauert? Tausende Jahre hat es gedauert, bis sie überhaupt begriffen haben, dass es sowas wie Atome gibt. Und bis jetzt wissen sie noch nicht genau, ob es wirklich so ist. Weil sie können diese Dinge nicht wirklich messen. Es sind im Endeffekt nur Theorien. Und dann sind sie draufgekommen, dass der Kern aus Protonen und Neutronen besteht. Dann haben sie gesagt, das sind die kleinsten Teilchen. Jetzt sind sie draufgekommen, dass es Quarks gibt und dass sich jedes Proton nochmal in so einer Reihe von Quarks zusammensetzt und so weiter und so weiter. Wie lange wird das gehen? Was werden die Menschen nehmen? Das ist das kleinste Ausmaß. Und wenn wir dann in die Gegenrichtung gehen, dann sehen wir, es gibt auf der anderen Seite Galaxien und es gibt Haufen von diesen Galaxien. Allein der nächste Stern ist, glaube ich, 4 Lichtjahre von uns entfernt. 4 Jahre lang braucht das Licht, das eine Geschwindigkeit von 300.000 Kilometer in einer Sekunde zurücklegt. 300.000 Kilometer in einer Sekunde braucht 4 Jahre, bis es zu uns kommt. Andere sind Millionen Lichtjahre von uns entfernt. Das Licht braucht selbst Millionen Jahre, bis zu uns zu kommen. Kein Mensch wird dort jemals hinkommen können. Und dann gibt es, diese Sterne sind so weit entfernt. Und all diese Sterne, vielleicht Millionen Sonnen, so wie unsere Sonne, sind in einer Galaxie, in der Milchstraße. Und diese Galaxien sind wieder in einem Haufen, Galaxienhaufen. Und diese Haufen sind wieder in größeren Haufen, die Superhaufen. Und dann gibt es Cluster und was weiß ich was. Wie ist das schließlich? Wer weiß, wo das ein Ende hat? Niemand weiß, wo das ein Ende hat. Und wann werden diese Forscher, die glauben, dass sie selbst, die hochmütig sind, ohne Recht auf der Erde, wie können sie behaupten, dass sie so viel wissen und dass sie selber schon sozusagen anbetungswürdig sind. Wie können sie sich selbst anbeten? Ihren eigenen Aachen, ihren eigenen Verstand. Werden sie jemals wissen, wie sich die Atome in der Galaxie sowieso bewegen? Kein Mensch wird das wissen. Und sie werden nie wissen, was in der Vergangenheit passiert ist und was in der Zukunft passiert. Daran sieht man, dieser Ilm, der hat keine Grenzen. Der Ilm hat keine Grenzen. Der Ilm, den kennt nur Allah. Und dabei wird einem klar, was bedeutet, dass Allah allwissend ist. Dass er weiß, wie in dem Moment sich jedes einzelne Elektron bewegt. Wie sich jeder einzelne Körper bewegt. Wie sich die ganze Materie, wie sie schwingt. Wie sich die größten Galaxien bewegen. In demselben Maße ist es mit den Dingen. Also ich habe jetzt hier einige Beispiele gebracht aus den Naturwissenschaften, aus einem anderen Bereich als den Ilm oder den Ulum des Din. Und der Dien, der Islam, der Koran, der ist natürlich wieder eine ganz eigene Sache und eine ganz eigene Welt. Der Koran ist wiederum sozusagen ein eigenes Universum von Wissen. Der Koran, den kann man auch nie ganz erforschen. In Wirklichkeit könnten wir allein schon, wenn wir beginnen, Tafsir vom Koran, von Surah al-Fatiha, dann könnten wir dann da, von Bismillahir Rahmanir Rahim, könnten wir wahrscheinlich einige Stunden stehen bleiben. Nur dann da. Und dann hätten wir noch lange nicht alles. Wallahu a'lam, was für Geheimnisse drin stehen. Und warum der eine Buchstabe vor dem anderen steht, warum das eine Wort vor dem anderen steht, warum eine Partikel vor dem anderen steht. Was hat das für eine Bedeutung, was ist das für eine Weisheit und so weiter. Und man wird sich wundern, was man da alles finden kann. So ist es auch mit den Ilm vom Din. Mein Ziel war, inshallah, Ihnen einen Einblick zu geben in die Geschichte des Ilm und in die Vielfalt und in die Gewaltigkeit dieses Ilm und zu zeigen, Ihnen, dass im Endeffekt nur Allah den ganzen Ilm hat und besitzt und alles weiß. Ali, er ist derjenige, der alles weiß. Ubi kulli shay'in Ali, wie Allah im Koran sagt. Er ist aller Dinge kundig und weiß alle Dinge. Vom kleinsten Atom bis zum gesamten Universum. Und natürlich all diese Dinge, die im Dien sind. Und deswegen müssen wir sehr genau darauf achten, was wir von diesem Dien auswählen oder was wir von diesem Ilm, auch von dem Ilm in diesem Dien, auswählen, um sozusagen so schnell wie möglich und so gut wie möglich unser Ziel zu erreichen, Allah zufriedenzustellen. Und der beste Ilm, und das erwähne ich nur kurz, der beste Ilm, der wertvollste Ilm im gesamten Universum ist natürlich der Ilm über den Tauhid, damit man diesen Tauhid sozusagen erlernt, um ihn dann umzusetzen, den Tauhid verwirklicht, denn das entscheidet, ob Allah mit jemandem zufrieden ist und ob er im Endeffekt ins Jannah kommt und ob er sich von dem Feuer erretten kann. Deswegen ist dies der gewaltigste Ilm. Und der Ilm über den Schirk, das heißt, das Wissen über das Gegenteil des Tauhid, den Schirk und den Kufr, um sich nämlich von diesen Dingen fernzuhalten, weil der Tauhid, dass man Allah zu einem einzigen macht in allen Dingen, weil der Tauhid nur zu verwirklichen ist, indem man sich von diesen Dingen, von Schirk und Kufr, fernhält. Und deswegen bitte ich Allah, dass er uns verhilft, dazu vor allem dieses Wissen zu bekommen und dass er mit uns zufrieden ist. Und das soll euch natürlich zeigen, dass das Wichtigste für einen Menschen ist, dass er diesen Tauhid und den Schirk und den Kufr, diese Dinge zu unterscheiden weiß und sich sehr, sehr genau erlernt. Und dass, wenn Al-Shafi'i sagt, فَخُذُوا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ أَحْسَنَهُ, so nehmt von jeder Sache das Beste, dann ist natürlich das Beste, was wir überhaupt in der Dunya nehmen können, der Ilm über den Tauhid, damit wir, inshallah, diesen Ilm auch umsetzen können. Und dies ist das, um was ich Allah bitte. Und hiermit endet dieser Vortrag, inshallah, جزاكم الله خيرًا, بارك الله فيكم, نقول سبحان الله, الحمد لله, لا إله إلا الله والله أكبر اللهم لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر جزاكم الله خيرا